hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Und ihr könnt euch vorstellen, wir haben das Thema, das Schwerpunktthema nicht gewechselt in diesem Wayne Podcast, genauso wenig wie wir das im Jung und Young Podcast gemacht haben. Aber ihr werdet auch feststellen, dass ich diesmal wieder alleine bin. Das heißt, der gute Wolfgang hat sich nicht eingetragen und so wird diese Folge jetzt hier auch unter Wayne laufen. Wie in den letzten Ausgaben auch, laden wir uns Gäste ein hier oder lade ich mir Gäste ein, mit denen ich mich austauschen will zum Thema Purpose, einfach um mich ein bisschen selbst zu orientieren, weil der eine oder andere wird ja schon mitbekommen haben, dass ich ja mich auf den Weg gemacht habe und da alles andere als perfekt bin in dem Thema. Und jeden Tag finde ich irgendwie neue Schriftstücke, neue Texte, neue Posts, wo ich denke, aha, guck mal, musst du mal drüber nachdenken. Und das dreht irgendwie das, was ich vorher an Konzeption im Kopf hatte, total um. Und auch mit jedem Podcast, den ich mache, verändert sich wirklich radikal in meinem Kopf eine Menge. Und ich weiß selbst nicht, wo ich da rauskomme. Ihr werdet es aber merken, spätestens wenn wir das hier so ein Jahr durchgezogen haben oder spätestens wenn wir das Purpose-Event im November machen werden. In dieser Ausgabe habe ich wieder einen spannenden Gast, und zwar den Jan Zöller, der von HR for Green ist. Und der kümmert sich schon eine ganze Weile um grüne Unternehmenskultur. Also als ich den Passus gelesen habe, hat er mich gleich irgendwie gehabt. Also ich habe ihn in LinkedIn gelesen. Dann habe ich gedacht, oh ja, das ist mal eine spannende Geschichte. Wie baut man denn so eine grüne Unternehmenskultur? Und wie ist das mit diesem Thema Purpose verbunden? Erstmal herzlich willkommen, Jan.
Ja, herzlich willkommen, Marco. Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und zu dem spannenden Thema mich mit dir zu unterhalten.
Ja, sag doch mal ein bisschen was zu deiner Person. Wo kommst du her? Ist das so ein Thema, wo man Quereinsteiger ist? Hat man das studiert oder war es ein geradliniger Weg? Oder hast du auch so einen Breakpoint gehabt wie ich? So einen Moment wie ich bei der OMR, wo ich gedacht habe, ey, stopp, hier muss doch irgendwie was passieren gesellschaftlich. Jeder hat ja so einen Aha-Moment. Wie war es bei dir?
Also meine Hypothese ist, dass gerade im Bereich Nachhaltigkeit oder grüne Unternehmenskultur, du hast das Wort ja eben schon genannt, ganz viele Menschen arbeiten, die so ein Aha-Erlebnis gehabt haben oder so ein Breaking Point haben und dass eigentlich das Feld dominiert wird von Seiteneinsteigern und Wechslern und dass das gleichzeitig total wichtig ist, wenn man eine Biografie mitbringt, die einfach andere Perspektiven einem auch ermöglicht einzunehmen. Von daher würde ich sagen, ich bin da kein Exot, sondern eigentlich wahrscheinlich ein totaler Normalo im Nachhaltigkeitsbereich als Quereinsteiger. Ich kann gerne ein, zwei Sachen zu mir sagen oder wo ich herkomme.
Genau.
Ich habe eine vogelwilde Biografie. Wenn ich selbst überlege, was ist eigentlich das Muster in meiner Biografie, würde ich sagen, Krise und Veränderung ist vielleicht das Muster. Ich habe relativ lange für die Bundeswehr gearbeitet, war sogar Berufssoldat, habe sogar eine internationale Generalstabsausbildung gemacht, war sehr oft in Krisenländern eingesetzt, habe mich da natürlich auch mit dem Thema Krisenbewältigung und Veränderung in Krisenländern beschäftigt. Das war mir irgendwann nicht mehr genug, weil ich gemerkt habe, ich kann zu wenig bewegen. Ich habe zu wenig in Hebel, selbst was in Gang zu setzen in der Hand. Und dann habe ich mich insbesondere mit dem Thema Führungskräfteentwicklung, Coaching, Supervision beschäftigt. In einer internen Rolle war eine Zeit lang auch mitverantwortlich für das Thema Führungskräfte-Coaching des Spitzenpersonals der Bundeswehr. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich in die freie Wirtschaft gestiegen bin, habe also meinen festen Arbeitsvertrag als Berufsbeamter, könnte man sagen, aufgegeben, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, draußen mit Menschen zu arbeiten, die wirklich auch was bewegen wollen. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und dann war mir aber auch das nicht genug, weil ich immer gemerkt habe, naja, wenn man so im Bereich Training, Entwicklung, Führungskräfte, Entwicklung vor allen Dingen arbeitet, dann arbeitet man natürlich immer im Korsett, was der Vertragspartner, und das ist in der Regel ja die Personalentwicklung, gestrickt hat. Das heißt, es sind ganz konkrete unternehmerische Ziele, die auch ganz wichtig sind, aber die mich nicht erfüllt haben, die mir quasi keinen Purpose gestiftet haben. Und deswegen bin ich jetzt auf der letzten Evolutionsstufe angekommen, auf der bisher letzten Evolutionsstufe, auf der wir uns kennengelernt haben, auch nämlich, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne das, von dem ich meine, dass ich es gut kann, nämlich Menschen in Veränderung begleiten, Organisationen auch begleiten in Veränderung, zusammenbringen mit dem Thema, was mir persönlich total am Herzen liegt, und das ist Nachhaltigkeit. So, und da bin ich im Moment super glücklich, weil da treffe ich ganz viele Leute, die gestrickt sind wie ich, wie vielleicht auch auch wie du, die so Breaking Points hatten, die gesagt haben, wirklich, ich brauche was, was mein Leben ausrichtet, was mir Fokus gibt und auch purpose-stiftend ist. Und mit denen muss man auch gar nicht groß aushandeln, was der Purpose ist oder was das Ziel ist, sondern da merkt man sofort nach ein paar Worten, man tickt ähnlich. Genau. So, das sind ein paar viele Worte zu mir gewesen, aber das soll es vielleicht als Einstieg auch schon gewesen sein.
Aber vielleicht können wir da gleich reingehen. Ich meine, du lebst ja jetzt davon mittlerweile und wie ist denn so dein Gefühl, nur sich mit Leuten zu unterhalten? Also diese ganze Purpose-Geschichte und Sinnfindung hat ja dennoch was mit Gewinn zu tun. Also eigentlich soll man ja Purpose finden neben dem Gewinn, weil sein Leben muss man ja auch unterhalten. Wie cool ist dann das Geldverdienen in dem Bereich? Ist da überhaupt so viel Bereitschaft da? Sind wir da an einem Umbruch oder wie ist denn deine Erfahrung?
Ja. Also ich würde gerne einfach einsteigen mit einer polarisierenden Feststellung vielleicht.
Gerne.
Und zwar, dass ich ehrlich gesagt, als du mich zuerst angesprochen hast, auch mit dem Wort Purpose, so ein bisschen zurückgewichen bin. Das hat einfach den Grund, weil über Purpose stolpert man immer öfters im Unternehmenskontext. Das ist ja in aller Munde zum Thema Arbeitgeberbindung und Gewinnung, Purposefindung. Gibt es auch viele Studien. Und ich finde, es ist aber oft eine hohle Phrase. Und deswegen war ich sehr vorsichtig vor unserem ersten Gespräch auch und wollte wissen, was liegt denn dahinter. Und ich glaube, um den Transfer auf das Thema mit Purpose Geld verdienen auch zu ziehen, ich glaube fest daran, dass es nicht zielführend ist, mit Purpose Geld zu verdienen, sondern ich glaube, es ist wichtig, mit Dingen Geld zu verdienen, auch als Unternehmen, bei denen der Purpose quasi ein Beifang ist. Also Ziele zu entwickeln, aufzusetzen, Geschäftskonzepte zu entwickeln, die letztendlich es Mitarbeitenden auch ermöglichen, dort ihren Purpose zu finden. Aber der Purpose sollte niemals das Ziel sein im Sinne von einer Außendarstellung, sondern das ergibt sich dann von selbst.
Das heißt aber, dann bist du, also was machst denn du in den Unternehmen, wo du denn mit Geld verdienst, wenn es nicht, also der Purpose ist es ja nicht, sondern dann ist es genau. Wieder Teambuilding, sind es alte Begriffe, die man so aus dem Coaching schon kennt oder was denn neu da dran am Ende?
Nö, also letztendlich glaube ich am Konzept Purpose ist ja letztendlich gar nicht so viel Neues, sondern jetzt aus psychologischer Sicht würde ich sagen, Purpose wäre für mich die feste Absicht, ein langfristiges Ziel zu erreichen, was sowohl persönlich bedeutsam ist, als auch gut für die Welt ist. Das ist so ein bisschen, so könnte man vielleicht Purpose begreifen. So. Und der Kontext, in dem ich mich bewege, ist ja das Thema Nachhaltigkeit als übergeordnetes Ziel. Und das Potenzial, mit dem wir in Unternehmen arbeiten, ist People and Culture, also der Faktor Mensch im Kontext von Nachhaltigkeit. Und da streift man natürlich immer so ein bisschen das Thema Purpose. Aber es ist letztendlich nie Ziel selbst. Und meine Beobachtung ist, in Nachhaltigkeitsdingen, in denen ich Unternehmen begleite, und das können durchaus auch regulatorisch getriebene Nachhaltigkeitsthemen sein, wie zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichtspflicht, wo wir mit Unternehmen auch zusammenarbeiten, wie sie die bewerkstelligen. Da stolpert man immer wieder natürlich auch über Themen, die strategisch wichtig sind für Unternehmen. Und das ist im Kern, wenn wir über Menschen reden, die Frage, wie gelingt es in Zukunft auch noch Menschen zu gewinnen, Menschen zu behalten und Menschen dafür zu begeistern, mit Unternehmen in Veränderungen auch dabei zu sein und mitzumachen. So, und das ist letztendlich der Kern unserer Tätigkeit auch, genau das im Kontext von Nachhaltigkeit zu schaffen. Und Purpose ist natürlich dann immer so ein bisschen ein Thema, was auf der einen Seite sehr prägnant ist in den Medien, auf der anderen Seite immer sehr gut für das Unternehmen erarbeitet werden muss. Was versteht ihr eigentlich darunter? Ne? Was ist das für euch? Mhm. Oftmals wird dann auch das Thema Wachstum neu definiert im Kontext von Purpose.
Was verstehst denn du darunter, um mal gleich beim Thema zu bleiben? Also du persönlich, nicht jetzt aus irgendeinem Buch abgeschrieben, sondern...
Ja, also Purpose ist für mich in der Tat eher ein Symptom als ein Ziel. Die Frage nach Purpose, auch in meinem eigenen Leben, ist oft verbunden mit Phasen, bei denen ich das Gefühl hatte, ich bin sowohl mit mir selbst als auch mit meinem Umfeld nicht so richtig gut verbunden oder in Verbindung. Und das deckt sich auch wenn du sagst, nicht aus dem Buch abgeschrieben, aber es gibt eine relativ zentrale Figur im Bereich der Transformationsbegleitung, das ist Otto Scharmer mit seiner Theory U. Und der hat mal die Feststellung getroffen, die Herausforderung, vor der wir derzeit stehen, ist, dass wir einen Disconnect auf verschiedenen Ebenen haben. Also wir Menschen sind oft mit uns selbst nicht mehr in Verbindung. Das heißt, wir haben einfach die Idee verloren, was brauche ich, was tut mir gut, was möchte ich. Aber auch ein Disconnect in Bezug auf die Umwelt. Also viele Menschen wissen eigentlich gar nicht mehr, ne, wie ein vernünftiges Zusammenleben mit der Umwelt auch funktioniert, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene. Ne. Es gibt ja mittlerweile disruptive Veränderungen in der Wirtschaft. Die Sicherheit, die vielleicht vor 20, 30 Jahren noch da war, im Sinne von, wir wissen genau, wie Wirtschaften geht und wie das funktioniert, ist nicht mehr da. Das heißt, auf verschiedenen Ebenen so eine Entkopplung. Diese Entkopplung, die führt, glaube ich, zu dem Bedarf nach Purpose, weil einfach so ein Nordstern fehlt, an dem man sich ausrichtet, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und das merke ich auch ganz oft im Gespräch mit Unternehmen, weil Unternehmen müssen sich teilweise ja im Moment auch neu erfinden. Also da geht es nicht darum, dass einzelne Menschen ihr Purpose finden, sondern Unternehmen selbst müssen ein Stück weit in Zukunft neu definieren, was ist eigentlich Wachstum für uns im Kontext von einer gesunden Entwicklung auch für die Welt. Und daraus stiftet sich dann natürlich auch ein Purpose für die Einzelnen.
Mhm. Aber ist nicht auch ein großer Treiber einfach in dem Bereich, dass wir einen mega Nachfragemarkt nach Personal haben und die Unternehmen sich ja drehen müssen, weil die Mitarbeiter völlig anders ticken als früher, als wir noch 8% Arbeitslosigkeit haben oder 10% Arbeitslosigkeit hatten? Hat sich da nicht irgendwie auch was gedreht, gezwungenermaßen, nicht nur weil wir die Welt retten wollen, sondern gerade weil vielleicht die Ressource Mensch einfach so viel knapper geworden ist und die andere Bedürfnisse befriedigt haben wollen im Arbeitsleben?
Naja, ich kann das Thema ja immer nur aus der Perspektive Nachhaltigkeit beleuchten, aber aus meiner Sicht geht es natürlich auch darum, die Welt zu retten. Das ist das übergeordnete Ziel. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Da muss man nicht den IPCC-Bericht lesen, um zu wissen, es ist kurz vor 12 oder schon nach 12, was das Thema Klimawandel angeht oder auch letztendlich Klimafolgen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Es gibt da aber auf dem Markt selbst oder nicht nur auf dem Markt, es gibt für die Milieus, in denen sich Unternehmen rumtreiben, noch andere Treiber. Einen hast du gerade genannt. Es sind in der Tat die Mitarbeitenden, die einfach einen ganz anderen Bedarf haben, auch was Gutes zu tun. Die wollen für Arbeitgeber arbeiten, die letztendlich gute Arbeitgeber sind, in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht. Der noch größere Treiber, den ich im Moment wahrnehme, ist aber die Regulatorik. Das heißt, insbesondere auf europäischer Ebene die Corporate Sustainability Reporting Directive, die CSRD, und die Finanzwelt, also resultierend aus der EU-Taxonomie und dem Green Deal. Und weil die zwingen im Moment Unternehmen dazu, darüber zu berichten, wie sie wirtschaften, welchen Einfluss sie auf die Umwelt und die Gesellschaft haben und welche strategischen Ziele sie in Bezug auf Nachhaltigkeit verfolgen. Und diese Berichte, die sind verpflichtend, wenn ich bestimmte Rahmenbedingungen erfülle, müssen offengelegt werden und müssen durch Wirtschaftsprüfer auch geprüft werden. Da beschweren sich im Moment viele Unternehmen drüber, weil sie sagen, boah, das ist wieder eine Gängelung und wie sollen wir das machen? Aber letztendlich führt das auch dazu, dass sich viel in Unternehmen tut. Die müssen sich mit dem Thema beschäftigen und so. Und das ist einfach ein ganz großer Treiber, weil dadurch werden Unternehmen auch vergleichbar. Und das wäre aus meiner Sicht der dritte Treiber. Und Vergleichbarkeit auf dem Markt sorgt dafür, dass Kunden andere Möglichkeiten haben, sich für Produkte zu entscheiden. Und das sind ganz handfest monetäre, bezifferbare Treiber, wo es nicht darum geht, nur was Gutes zu tun oder ne, was letztendlich die eigene Moral oder die eigene Vorstellung von Gutsein in die Welt zu werfen, sondern es geht um das Überleben von Unternehmen mittelfristig.
Mhm. Jetzt hast du ja schon, also um mal in diesem Nachhaltigkeitsbereich drin zu bleiben, ja schon gerade ein paar Normen jetzt angesprochen, die jetzt auf den Markt gekommen sind. Ich bin in dem Bereich ja ehrlicherweise nicht so drin, aber es sind die ersten Sachen, die mir auch so über den Weg gelaufen sind. Und wenn ich jetzt hier manchen Leuten auf LinkedIn folge, dann sehe ich diese Abkürzung en masse. Und diese Abkürzungen nerven mich auch selbst schon ein bisschen. Also ich habe da anscheinend so einen inneren Reflex, vielleicht auch wie bei der DSGVO oder vielleicht auch gelernt von der DSGVO, weil ich aus dem Marketing komme. Jetzt hast du ja ein Wort gesagt und das ist, glaube ich, so super wichtig, nämlich die Unternehmen müssen sich damit beschäftigen. Das ist ja, das ist eine Pflicht und so empfinden die das auch. Das heißt, für mich ist ja extrem spannend, wie können wir aus dem Müssen jetzt Dürfen zum Beispiel machen, als Wort, was ja schon sehr wirkmächtig ist. Lass uns mal einfach Wege besprechen, wie man Spaß daran haben kann, diese ganzen Berichtspflichten irgendwie umzusetzen, weil nur dann kriegen wir ja irgendwie die Menschen hinter einem Narrativ vereint, denke ich mal, nämlich den Klimawandel aufzuhalten, wenn wir Spaß an dem Thema haben. Wenn es eine Pflicht ist, da sind wir Menschen, glaube ich, so gepolt, dass wir das immer eher ablehnen werden und da für uns selbst keine Sinnhaftigkeit da drin sehen.
Also aus meiner Sicht hast du jetzt ein sehr zentrales Wort genannt, nämlich Narrativ. Und das Narrativ beim Thema Nachhaltigkeit ist im Moment aus meiner Sicht relativ stark verbunden mit Regularien, Komplexität, kriege ich überhaupt gar nicht überblickt, muss ich mich einschränken, habe ich Wettbewerbsnachteile, investiere ich in was, was sich kurzfristig gar nicht auszahlt. Das ist das Narrativ von Nachhaltigkeit außerhalb der Bubble der Nachhaltigkeitsmenschen aus meiner Sicht. Und die geht natürlich eine Gefahr mit einher, nämlich dass quasi mit diesem Narrativ gewinne ich keine Preise. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, wäre nicht lauter zu sagen, man kriegt diese Veränderung hin nur mit positiven Narrativen. Und das liegt daran, dass wir grundlegend an der Art und Weise, wie wir wirtschaften, was ändern müssen. Und aus meiner Sicht ist zentral, sich einfach als Unternehmen mit dem Thema überhaupt erstmal zu beschäftigen. Da komme ich nicht dran vorbei, um das Riesenpotenzial, was da schlummert, zu begreifen. Ich mache das mal an einem konkreten Beispiel fest. Wir begleiten Unternehmen relativ häufig in Wesentlichkeitsanalysen. Das ist quasi der erste Schritt bei dieser neuen Berichterstattung, wo Unternehmen für sich festlegen, welche Nachhaltigkeitsthemen sind überhaupt wesentlich. Ist ein relativ komplexer Prozess. Da hat die EU auch alles gegeben, um den möglichst nicht nachvollziehbar zu machen und war auch sehr erfolgreich damit. Und es ist erstmal für Unternehmen sehr aufwendig, das zu machen. So, wenn Unternehmen aber sich damit beschäftigen, dann merken die, verdammt, wir kriegen hier eigentlich super Mehrwerte raus, die uns Zukunftsfähigkeit überhaupt erst erlauben. Weil Teil dieser Wesentlichkeitsanalyse ist nämlich eine Analyse von Wunschkunden, von Marktkonkurrenten, was die im Thema Nachhaltigkeit schon machen, was sich da tut, was Kundenwünsche sind. Das heißt, sie bekommen eigentlich mit diesem zuerst als Gängelung empfundenen Berichtstool, bekommen die ein super strategisches Instrument an die Hand, um komplett ihre Strategie auszurichten auf zukünftige Märkte und auf den Bedarf ihrer Stakeholder. Das wird denen aber erst bewusst, wenn die sich ein bisschen damit beschäftigt haben. Deswegen würde ich sagen, was geschehen muss, ist eine Verbindung aus das Potenzial deutlicher herausstellen, gerade im Bereich der Regulatorik. Was haben Unternehmen letztendlich auch davon? Aber aus Seite der Unternehmen muss auch eine grundlegende Bereitschaft da sein, sich zumindest mal zu Beginn mit dem Thema auseinanderzusetzen, und zwar neutral. Und viele gehen ja schon entweder mit so einer kleinen Hasskappe in das Thema rein. Und genau die gilt's ja zu fangen. Also es gilt nicht darum, Unternehmen zu überzeugen, die eh schon überzeugt sind. Die sind ja schon Treiber für die Transformation, sondern gerade die Wechselkandidaten, Unternehmen, die noch unsicher sind, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen, gerade in Branchen, die sehr schädlich auch für Umwelt und Klima sind, die muss ich gewinnen. Und die kann ich nur gewinnen, indem das Potenzial deutlicher erzählt wird. Und da sind wir im Moment schlecht drin.
Also das sind ja auch genau die Felder, wo ich denke, da ist es am Ende des Tages für mich auch total sinnvoll, Marketing und Purpose oder Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Weil ich stelle mir jetzt die Frage für das, was du da anbietest. Natürlich sind manche Leute schon verpflichtet, dein Angebot anzunehmen oder das von anderen Leuten, die da begleitend wirken. Aber viele Leute wissen ja noch gar nicht, wie du gesagt hast, dass sie sich auf den Weg machen können. Und wie würde denn jetzt so eine Werbeanzeige von dir aussehen, wo du sagen würdest, okay, wie kriege ich jetzt die Leute da rein? Also du musst ja mit irgendwelchen positiven Botschaften schon kommen im Marketing. Wie würde das aussehen? Oder so ein Elevator-Pitch? Ich weiß noch gar nicht, wie ziehe ich jetzt die Leute darüber? Das ist ja eine Basisvoraussetzung, um am Ende Nachhaltigkeit dann wirklich umzusetzen.
Ja, ich finde deine Frage super, weil die gleichzeitig in eine Richtung geht, die einfach nicht meine Kernkompetenz ist, weil ich komme eben nicht aus dem Marketingbereich und natürlich kann ich einen Elevator-Pitch, aber arbeite natürlich auch im Moment mit der positiven Grundvoraussetzung auf dem Markt, dass Unternehmen gezwungen werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Also ist eher die Zielgruppe, dass die rechtlich gezwungen werden,
sich muss teilweise nicht überzeugen, allerdings ist es mein Thema eigentlich immer klar zu machen, dass Nachhaltigkeit genauso wie IT-Kenntnisse ist keine Nischenqualifikation, funktioniert nicht. Also kannst du dir ein Unternehmen vorstellen, wo man sagt, ja, wir haben hier eine Gruppe von High Potentials, die können E-Mails schreiben und Präsentationen vorbereiten, die kennen sich mit der Technik aus, der Rest nicht, aber das reicht aus. Ne? Ist vollkommen undenkbar. Und genauso ist das aus meiner Sicht beim Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, wir brauchen in Zukunft eine Querschnittsqualifikation, so eine Art Sustainability Literacy, könnte man neudeutsch sagen, damit Unternehmen das Thema überhaupt effizient auch stemmen können. Und das ist für mich einfach ein Riesenargument dafür, dass sich Unternehmen in der Fläche mit dem Thema beschäftigen, weil Fakt ist, das Thema wird uns nicht loslassen. Das wird von jetzt ab immer prägender werden. Das wird uns immer mehr beschäftigen. Es wird immer mehr Starkwetterereignisse geben, die Herausforderungen für bestehende Infrastruktur auch vor den Klimaveränderungen Bestand zu haben, wird immer größer. Und Unternehmen werden sich den Herausforderungen nur stellen können, wenn sie das Thema Nachhaltigkeit in ihrer DNA verankern. Nicht um was Gutes zu tun, sondern um zu überleben. Weil letztendlich ist es jeder Mitarbeitende, der am Fließband steht, der in der Produktion ist, der in der Logistik arbeitet, ist der beste oder die beste Expertin, um zu bewerten, welchen Anpassungsbedarf haben wir oder welches Potenzial haben wir, um Sachen zu verändern. Und genau das müssen Unternehmen erkennen, dass sie damit arbeiten müssen. Letztendlich ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel, dieses IT-Beispiel. Ne? Mhm. Das muss jeder mitdenken und mitmachen. Und da braucht man aus meiner Sicht keinen Pitch für. Das ist eine relativ simple Logik, nämlich wie setze ich das Thema Nachhaltigkeit um, wenn ich akzeptiere, dass es kein Nischenthema ist, so wie, was weiß ich, Controlling oder so. Dann komme ich sehr schnell darauf, da müssen sich alle im Unternehmen mit beschäftigen. Und wenn ich dann noch ein bisschen weiter denke, dann erkenne ich, gleichzeitig bietet das Thema Nachhaltigkeit ein Riesenpotenzial, wenn es um das Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung geht. Das heißt, Nachhaltigkeit ist zwar eine Herausforderung, ist gleichzeitig aber eine Lösung für Unternehmen, für ganz viele strategische Probleme, die die haben. Es erschließt neue Märkte. Es gibt ganz viele Untersuchungen dazu, die darlegen, Mitarbeiter bleiben länger bei Unternehmen, wenn sie das Gefühl haben, wirklich was Gutes auch für die Welt zu tun, und sie interessieren sich deutlich mehr für Unternehmen, wenn sie was letztendlich auch nachhaltig sich auswirken können. Und da reden wir von Nachhaltigkeitskultur, die letztendlich ein ganz großer Attraktor ist und dies Unternehmen ermöglicht, Wettbewerbsvorteile zu entwickeln gegenüber ihren Branchenkonkurrenten, die sich vielleicht langsamer entwickeln, langsamer die Transformation durchmachen, damit nicht so attraktiv für den Markt sind.
Aber wenn du jetzt grundsätzlich, also du redest ja immer mit den Firmenchefs jetzt meinetwegen, so hört sich's zumindest an, weil du sprichst immer von den Unternehmen und damit sind ja nicht die Mitarbeiter gemeint. Ich meine, wenn ich jetzt, also die Leute, die du meinst jetzt aus der Bubble oder mit diesem Denkkonstrukt, ich glaube, die müssen wir, hast du ja schon selbst gesagt, gar nicht mehr so richtig einfangen. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ja, ein Autohersteller bin irgendwie und da sind ganz viele Leute am Fließband, die einfach so relativ stupide Arbeit machen. Und wenn ich mir einfach die politischen, also alleine die Prognosen jetzt für politische Parteien in Deutschland angucke, dann gibt's halt einen großen Teil, die diese Veränderung anscheinend auch gar nicht so richtig wollen, die eher, ich sag jetzt mal, konservativ bis rechts eingestellt worden sind. Das sind ja genau die Menschen, die auch an den Fließbändern stehen, die auch in den Betrieben drin sind und die wir alle so mitkriegen müssten. Und ich denke mir immer, wie kriegen wir denn die ins Boot? Weil die anderen, hast du ja gesagt, die sind ja schon im Boot. Aber ein Unternehmen muss ja, um dann wirklich auch ein glückliches Unternehmen zu sein und ein Wertekonstrukt zu haben, was da entsprechend ist, diese Leute ja auch mit ins Boot holen, weil sonst wandern die ja vielleicht auch ab. Also wenn ich da so ein paar blaue Kandidaten auch drin habe, dann gehen die vielleicht gerade, weil jetzt irgendwie dieses päpstliche Nachhaltigkeitsnarrativ da über so eine Firma kommt, gehen die vielleicht und dann kann ich auch nichts mehr produzieren. Also ich denke mir immer, wie fangen wir denn die ein, damit auch diese Betriebe, die sich dann auf den Weg machen wollen, nicht darunter auch ja vielleicht leiden, sogar kaputt gehen, weil die ja von Menschen abhängig sind.
Grundsätzlich finde ich das Beispiel mit der Automotive-Industrie ein gutes Beispiel, weil sich da im Moment unheimlich viel tut. Also ich glaube, die Autohersteller in 10 Jahren werden nicht mehr die gleichen sein, die sie heute sind. Da wird sich grundlegend was verändern. Auch an der Frage, braucht es quasi das Produkt oder braucht es die Dienstleistung in Zukunft, Mobilität, die eher verkauft wird. Aber lass uns mal bei dem Beispiel bleiben, weil es ist ein gutes Beispiel dafür, warum wir bis jetzt noch so schlecht darin sind, vom grundlegenden Wissen, dass wir was tun müssen, im Bereich Nachhaltigkeit ins Handeln zu kommen. Und aus der Psychologie wissen wir, die Herausforderung beim Thema ins Handeln kommen, die ist im Kontext von Nachhaltigkeit einfach dahingehend, dass wir Menschen sind gewohnt, auf Bedrohungen zu reagieren, die unmittelbar sind, die wir erkennen, die sich auf uns auswirken, wo wir vielleicht schon aus der Historie heraus Handlungsmechanismen haben, wo wir wissen, okay, damit kann ich umgehen, da habe ich schon quasi ein Rezept, wie ich das schaffe. Und es muss sich auf mich auswirken. So. Und das alles trifft halt auf Umwelt- und Klimaveränderung nicht zu. Das ist leicht schleichend, das ist komplex, das ist schwierig fassbar und wir haben das in der Historie noch nicht erlebt. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir damit umgehen müssen. So. Bei der Autoindustrie ist es jetzt so, die steht vor so einem massiven Druck, sowohl weltweit gesehen als auch aufgrund der Nachfrage hier, dass sie sich verändern werden müssen. Das heißt, es gibt eine hohe Bedrohung für die Existenz von Unternehmen. Deswegen müssen sich Unternehmen verändern. Und ich finde, es geht dann gar nicht darum, den jeden Einzelnen, oder der Anspruch kann nicht sein, jede einzelne Mitarbeiterin am Band mitzunehmen, sondern es geht eigentlich eher darum, im Moment in Unternehmen auf der Management-Ebene die Leute mitzunehmen und die dabei zu begleiten, Entscheidungen zu treffen, die auch risikobehaftet sind, weil Veränderungen sind natürlich auch immer risikobehaftet. Und das sind die Führungskräfte der heutigen Zeit aber in der Regel nicht gewohnt, weil sie sind auf die Hierarchieebene gekommen, wo sie sind, weil sie oft Risiken vermieden haben für ihre eigene Karriere auch. Da gibt es interessante Untersuchungen zum Beispiel von Gigarenzer zum Führungshandeln und zum Risikohandeln. So, und deswegen würde ich dir insofern widersprechen. Ich glaube, muss nicht das Ziel sein, jeden einzelnen Mitarbeiter zu erreichen, sonst wandert er ab, weil ich glaube, dass es in der Praxis nicht der Fall ist. Es gibt zwar Untersuchungen, die sagen, die Mitarbeitenden sind so wechselwillig wie nie, aber die Wechselwilligkeit, die wird in der Praxis gar nicht so oft auch wirklich durchgezogen. Das heißt, Menschen sagen zwar, sie wären potenziell wechselwillig, aber es wird wenig gekündigt. Also bestehende sichere Arbeitsverhältnisse werden in den seltensten Fällen gekündigt, aus Gründen wie, ich kann mich damit nicht anfreunden, dass wir jetzt in Zukunft Elektroautos machen und möchte gerne weiter jetzt klassische Autos bauen. Da wäre ich nicht dabei bei dieser Argumentation. Sondern für mich ist eher die Zielgruppe, wie gesagt, die Entscheider, die Führungskräfte, die mit ins Boot zu kriegen und zu überzeugen, letztendlich Entscheidungen zu treffen, die Veränderungen herbeizuführen.
Und gibt's da irgendwelche Techniken, die du benutzt, um die jetzt schneller ins Boot zu bekommen, effizienter ins Boot zu bekommen? Also so im Coaching-Bereich, die haben ja alle irgendwie ihre Hebel, ihre Herangehensweisen, um Empathie so ein bisschen breiter zu streuen. Ist es vielleicht nur Empathie? Am einfachsten sind natürlich, Menschen würden ganz gerne so eine Blaupause haben, wie man es am besten macht. Wie machst du es denn?
Was ja, ist deine genau, Blaupause? Ja, genau, das ist ja immer so die
alles muss einfach sein.
Das ist eine super Frage. Genau, sag mir mal, wie es geht. Es muss aber ziemlich einfach sein, es sollte sich wenig ändern und es sollte super effizient sein, ne? Dieser kleine Stellhebel. Das funktioniert nicht. Ich kann dir auch sagen, warum es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, weil ich habe ja schon vorhin über das Thema Unternehmenskultur gesprochen. Und es gibt einen wesentlichen Unterschied beim Thema nachhaltige Transformation, der diese unterscheidet von klassischen Change-Vorgängen. Mhm. Change ist ja nichts Neues in Unternehmen. Also viele Unternehmen sind ja schon Change-müde. Die sagen, geh mir weg mit dem Change, nicht schon wieder. Mhm. Ich habe keine Lust da drauf. In der Regel sind aber klassische Change-Vorhaben, die spielen sich in bestehenden Kulturen ab. Da ändert sich nichts an der Wertekultur, wenn ich ein neues IT-System einführe, ja. Aber beim Thema Nachhaltigkeit kommt halt neuer Wert hinzu, nämlich Nachhaltigkeit als Wert begreifen. Das heißt, in Unternehmen wird ein Stück weit neu definiert werden, was gut und richtig ist. Das ist eine grundlegende Veränderung in der Geschäftsgrundlage, die da stattfindet. Und deswegen unterscheidet sich auch die Nachhaltigkeitstransformation von klassischen Change-Vorhaben. Es ist eher ein Wandelvorhaben, würde ich das nennen, über das wir da sprechen. So. Und wenn aber ein neuer Wert reinkommt, dann muss ich den natürlich als Unternehmen auch greifbar und spürbar machen. Und wie ich das mache, das ist bei jedem Unternehmen anders, weil das hängt davon ab, welche Wertekultur ist denn im Moment im Unternehmen vorhanden. Mhm. Und wenn ich die ungefähr beschreiben kann, dann kann ich auch beschreiben, wie bringe ich denn das Thema Nachhaltigkeit gut rein. Und ich kann dir aus der Praxis sagen, weil wir machen auch sowas wie Kulturerhebungen für Unternehmen, was wir sehr häufig sehen ist, dass so klassische Werte wie Miteinander sein, also Beziehung, ne, Performance, Innovation, Hierarchie, das sind so klassische Werte, die oft hoch ausgeprägt sind. Nachhaltigkeit wird oft als Konkurrenzwert empfunden in klassischen Konzernen. Das heißt, wenn wir sagen, wie sieht's denn aus mit Nachhaltigkeit, ist das auch als Wert spürbar? Da wird gesagt, nee, das hindert uns eigentlich eher so an der Konkurrenzfähigkeit, ne? Weil dann müssen unsere Produkte teuer werden, die kauft dann keiner mehr, oder wir hätten quasi bei unseren Lieferketten Probleme. deswegen ist das quasi so eine Unvereinbarkeit von Werten. So, die Kunst ist es, und vielleicht ist das so ein einfacher Trick oder so ein Quick-Win, sich mal zu überlegen, wie ticken wir als Unternehmen? Also was ist uns besonders wichtig? Und da komme ich sehr schnell auf Themen wie Performance auf dem Markt oder auch Innovationsfähigkeit. Und sich jetzt zu fragen, wie kann der Nachhaltigkeit dazu beitragen, dass wir dort stärker werden? Weil es geht ja nicht darum, Konkurrenzwert zu etablieren, indem man sagt, wir müssen jetzt Innovation und Performance müssen wir runterfahren, jetzt müssen wir nachhaltig werden. Ne? Das ist ja oft die Denke in Unternehmen. Sondern im Gegenteil, es geht darum zu sagen, hey, wir haben einen neuen Player an Bord, der heißt Nachhaltigkeit. Und dieser Player, der ist die Superpower, weil mit dem Player werden wir verdammt nochmal deutlich innovativer sein und werden andere Marktgruppen erschließen können. Und insofern ermöglicht uns dieser Player, was Gutes für die Welt zu tun und gleichzeitig noch für unser Unternehmen zu sorgen, indem wir auch zukunftsfähig werden. Und diese Wertekultur ist aber bei jedem Unternehmen anders. Und das Thema Nachhaltigkeit muss eingeführt werden über ein Wertealignment, ne? Also wie kriege ich das Thema Nachhaltigkeit so passend mit rein, dass es nicht als störend auch empfunden wird?
Ich habe ja in meinem eigenen Raster, was ich so für Purpose zumindest mal so jetzt ausgeprägt habe, Stand jetzt, ist halt Begegnung ein Riesenfaktor. Also wirklich menschliche Begegnung, nicht das, was wir jetzt hier machen, so online. Ich würde dich viel lieber mal im Original treffen, ich ganz ehrlich, weil irgendwie die Wahrnehmung völlig anders ist. Wie ist es aber nach deiner Erfahrung? Ich meine, eine Menge Unternehmen sind jetzt nach Corona zu Remote-Arbeit übergegangen. Manche switchen wieder zurück, manche haben sich auf Hybrid geeinigt. Wenn wir wirklich was bewegen wollen, wie wichtig ist Begegnung in dem Bereich, also wirklich menschliche Begegnung, weil die ja Kooperationen auch auslöst, miteinander arbeiten, abseits von einem Meeting von Küche zu Küche?
Super, super wichtig. Und da sind wir letztendlich ja auch bei einem Wert, den ich eben aufgeführt habe, dieses Miteinander und in Beziehung zu sein zu anderen Menschen. Das betrifft auch wirklich so den persönlichen Kontakt, ne? Psychologe könnte vielleicht sagen, das bedient das Anschlussmotiv. Ja. Aber in der Praxis verbirgt sich dahinter genau das, was du gesagt hast, nämlich wirklich das Gefühl haben, mit anderen zusammen zu sein, wirklich in einem echten Austausch, nicht über eine Webcam, sondern auch den anderen im wahrsten Sinne des Wortes erleben zu können, ne, mit seiner ganzen Gestik, Mimik und Zugewandtheit. Und ich würde sagen, beim Thema Nachhaltigkeit spielt das eine riesen Rolle. Das merken wir unter anderem an sogenannten Green Teams, so Graswurzelbewegungen, die sich in Unternehmen gründen, wo sich einfach Mitarbeitende über Hierarchien und Rollen hinweg zusammenfinden, weil sie sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist mir wichtig, lass mal ein Projekt machen. Ne? Muss nicht unbedingt einen Unternehmensbezug haben, kann aber eine Initiative sein, wie zum Beispiel, lass uns mal angucken, wie wir weniger Verpackungsmüll machen können, wie wir, was weiß ich, mit der Kantine sprechen können, dass wir da nochmal über das Thema Reduktion von Rindfleisch sprechen oder vegane Ernährung, wie auch immer. So, und diese Gruppen, die sich da finden, die funktionieren über eine zentrale Stellschraube, nämlich über die Lust daran, miteinander im Austausch zu sein und quasi mit dem anderen zusammen oder mit der anderen zusammen was zu machen. Das ist total zentral. Und das ist quasi eins der Hauptmotive, warum die Menschen sagen, das macht mir so viel Spaß, nämlich dieses Zusammensein. Mit anderen Leuten sich austauschen über ein gemeinsames Thema, was einem wichtig ist. Und ich glaube, das wird auch wichtig sein, um jetzt nochmal auf die Werteebene zu steigen. Das wird wichtig sein für Unternehmen, auch gerade für Führungskräfte, um zu dokumentieren, das ist mir wirklich wichtig, also diesen Wert auch mit Leben zu füllen. Das funktioniert nur über Überzeugungsarbeit, über direkten Kontakt. Wirklich den Diskurs auch suchen, nicht in der eigenen Bubble bleiben und sich dort wohlfühlen, sondern bewusst an Grenzen zu gehen, wo es dann auch mal wehtut oder man herausgefordert wird oder argumentativ versuchen, wirklich die Leute einzufangen, die man haben möchte. Und das ist natürlich total wichtig, dass man da in den persönlichen Kontakt geht. Das kann auch mal virtuell sein natürlich, auch da ist ja ein Einzelaustausch möglich, aber letztendlich die wirkliche Wirkkraft entfalten aus meiner Sicht gerade Multiplikatoren in Unternehmen durch ihre persönliche Präsenz.
Also ich glaube auch, dass es ein Riesenhebel ist. Ich bin sowieso ein Freund von Nähe statt Distanz. Muss man ja wieder irgendwie zurückerobern, dieses Feld. Aber was würde denn jetzt, es kommt ein Unternehmen zu dir, die Programmiertätigkeit machen, also so klassische Codingbuden. 100 Mitarbeiter wollen nachhaltig werden, sitzen aber auf der ganzen Welt verteilt. Haben die auch eine Möglichkeit, irgendwie sowas effizient umzusetzen oder dauert es einfach nur länger? Also, und ist die Effizienz da ein bisschen unterdrückt? Oder würdest du sagen, das geht gar nicht für die Leute?
Doch, meine feste Überzeugung ist, das geht wirklich für jedes Business, funktioniert das, Nachhaltigkeit in das Kernbusiness zu integrieren. Und ich nehme mal dein Beispiel auf. Wenn ich jetzt, also dein Beispiel ist ja eine Programmierbude, dezentralisiert auf der ganzen Welt. Ja? Mhm. So, und jetzt kann ich natürlich überlegen, was bedeutet Nachhaltigkeit für eine Programmierbude in ökologischer Hinsicht und in sozialer Hinsicht. Das sind ja schon mal zwei Komponenten, wo ich Potenzial habe. Ne? Ich steig mal mit Ökologie ein. So, da kann ich gucken, okay, was bedeutet ökologische Nachhaltigkeit für uns, für das Produkt, was wir bereits jetzt betreiben? Zum Beispiel Programme, die wir programmieren. Mhm. So, wo haben wir da Kriterien, wo wir unseren Impact messen können? Welchen Effekt hätte das Green Coding, wenn wir das bei uns einführen? Also letztendlich eine Reduktion des CO2-Footprints über Programme, die wir schreiben. Also wie können wir bestehende Programme ökologisch nachhaltig verbessern, indem wir Green Coding und das Potenzial von Green Coding nutzen? Ne? Das wäre das Einfachste überhaupt, was man machen könnte, ohne riesen Aufwand.
Also Green Coding meint jetzt irgendwie Lastverringerung irgendwie durch besseren, effizienteren Code.
Genau.
Okay.
Das, also so könnte man es beschreiben. Ich bin letztendlich auch kein Programmierer, aber das ist im Moment ein relativ schnell wachsender Bereich, der sich damit beschäftigt, auch zu gucken, welchen Energieverbrauch hat welche Programmiersprache. Ne? Wie kann ich Programme auch so schreiben, dass sie sowohl nutzerfreundlich sind als auch sehr effizient, was die Energienutzung angeht. Ne? Also über die Programme selbst, die den Energieverbrauch nutzen. So, das ist das Einfachste. Das Zweiteinfachste ist zu überlegen, wo tut sich denn im Moment bei Kunden ein Bedarf auf, der mit Nachhaltigkeit zu tun hat und den wir eventuell mit IT-Produkten bedienen können? Also ne, Richtung neue Märkte denken, auch durchaus Wachstum, Zukunftsfähigkeit, aber letztendlich im Kontext von Nachhaltigkeit. Auch relativ easy. Ne? So, und dann gibt's noch die Möglichkeit zu sagen, okay, besteht vielleicht die Möglichkeit, in Bezug auf Lieferketten was zu tun. Das ist vielleicht bei einer Programmierbude nicht so relevant, wenn die alle ne, zusammen dezentral sind und wenn es da keine großen Lieferketten gibt. Aber dann kann man natürlich noch überlegen, wollen wir vielleicht was machen und uns in Projekten engagieren, die vielleicht nichts mit unserem Kernbusiness zu tun haben. Das kann zum Beispiel so aussehen, wie das die Firma Einhorn macht aus Berlin, dass sie sagt, wir spenden 50% unseres Gewinns zum Beispiel an die kleinen Bauern, die Kautschuk liefern für unser Produkt, was wir nutzen. Ne? Also letztendlich das Zurückgeben von Gewinnen, die man ihr wirtschaftet, mit einer Bindung an nachhaltige Zwecke. So, jetzt hätten wir schon allein drei Möglichkeiten beim Thema Ökologie, wo die Bude dran gehen kann. Mhm. Beim Thema soziale Nachhaltigkeit gibt's genauso einfache Möglichkeiten. Nämlich, da muss man dann mal reinschauen, okay, was bedeutet das? Zum Beispiel für den Bereich der eigenen Arbeitskräfte schaut man auf die Arbeitsbedingungen, auf das Thema Gesunderhaltung, spielt total eine Rolle, auf faire Arbeitsbedingungen, gerade bei weltweit verteilten Internetbuden ist das ein sehr heißes Thema, wo man sich wirklich, wenn man sich ernsthaft mit beschäftigt, da einen ganz großen Hebel hat, was Gutes zu tun. Und ich könnte jetzt noch ganz lange weiter erzählen, aber ich glaube, du merkst schon, wenn man sich damit beschäftigt, dann gibt das ganz konkrete Ansatzpunkte, die überhaupt nicht Wolkenebene sind, sondern konkrete Maßnahmen nach sich ziehen.
Mhm. Vielleicht so, um jetzt so auslaufen zu werden, wir reden ja immer eine Menge von der EU und viele Normen, die so jetzt verbreitet werden oder beschlossen werden, kommen ja von der EU. Die meisten Leute in Deutschland oder auch vielleicht auch EU-weit sind relativ skeptisch gegenüber der Institution EU, jetzt nicht dem Staatenbund gegenüber. Glaubst du, dass wir da auf dem richtigen Weg sind? Machen die das schon richtig? Also ohne jetzt einen Anspruch auf Perfektion zu haben, aber ist das richtig Mist, was die da machen, weil es die Unternehmen wirklich schwächt? Oder ist das genau richtig auf dem Weg, mit dem Potenzial eben noch anzupassen und zu verbessern auf dem Weg dahin?
Also die Bewertung, ob das gut ist oder Mist, die steht mir nicht zu und das kann ich auch nicht aus meiner Rolle bewerten. Was ich
aber die Folgen siehst du ja in Unternehmen,
genau,
oder?
Genau. Und was ich aber bewerten kann, ist so ein bisschen zu beobachten, was tut sich bei Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, wir haben alle nachvollzogen, dass es letztendlich die Absichtsbekundung, wir als Welt müssen nachhaltiger werden mit den Social Development Goals, die gibt schon relativ lange. Was hat sich getan auf gesellschaftlicher Ebene? Relativ wenig. Dann gibt's die Möglichkeit, sich freiwillig zu zertifizieren, zum Beispiel EcoVadis oder UN Global Compact. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten für Unternehmen, die schon länger auf dem Markt sind, sich freiwillig nachhaltig zu zertifizieren und damit auch nach außen darzustellen, wir machen was im Bereich Nachhaltigkeit. Was hat sich getan? Relativ wenig. Das Thema Mitarbeiter als Treiber gibt's auch schon länger. Die Untersuchungen, die belegen, dass es wichtig für Mitarbeitende ist, sich nachhaltige Arbeitgeber zu suchen oder dass es dazu beiträgt, beim Arbeitgeber zu bleiben, stammen teilweise aus 2019. Also die sind schon teilweise 15 Jahre alt. Was hat sich getan? Wenig. Und jetzt kommt die EU mit ihrer Regulierung. Und was hat sich getan bei Unternehmen? Extrem viel. Seitdem die CSRD auf den Markt gebracht wurde, sehen wir bei allen Nachhaltigkeitsberatern riesen Nachfrage. Könnt ihr uns unterstützen? Wir brauchen hier einen Prozess. Wir müssen jetzt relativ schnell Berichte aufsetzen. So, und letztendlich ist aus meiner Sicht, mir geht es um das übergeordnete Große und Ganze. Und das ist, wie schaffen es Gesellschaften und wie schaffen letztendlich wir es auch, uns zu verändern. Und da muss ich einfach bilanzieren, das, was im Moment im Bereich der Regulatorik geschaffen wurde, ja, das mag gut, mag schlecht sein, mag umsetzbar sein oder herausfordernd für Unternehmen. Aber ich beobachte, genau das hat dazu geführt, dass sich in sehr kurzer Zeit relativ viel tut bei Unternehmen. Und aus meiner Sicht ist es deswegen funktional im Gesamtkontext.
Ist denn, also immer wenn ich so die Podcasts habe jetzt hier und mich jetzt mit dir oder mit anderen auch unterhalte, denke ich immer, also ich bin ja damals aus der OMR da irgendwie gefallen und habe gedacht, ja, irgendwie muss ich was ändern. War dann ziemlich schnell genervt davon, dass ich gleich irgendwie zwangsweise in diese Nachhaltigkeitsschiene gerutscht bin und Klimawandel, obwohl ich denke, das Thema ist vielleicht viel größer. Ist denn das Thema Purpose überhaupt das Thema, so ein Dach unter dem man die Weltveränderung, aber nicht nur umweltmäßig, sondern eben auch im Sozialen, also für mich ist der soziale Aspekt mega mächtig, also unsere Gesellschaften driften ja total auseinander und ich wollte das jetzt nicht so auf diesen Bereich Nachhaltigkeit nur beschränken. Ist denn der Begriff Purpose geeignet oder gibt es eigentlich einen anderen Begriff, den du so im Kopf hast, wo du denkst, ey Marco, warum nennst du das denn Purpose? Warum lass uns das doch irgendwie anders nennen?
Ja, also zum einen, also mein Verständnis für viele Menschen, die sagen, der Begriff Nachhaltigkeit geht ihnen mittlerweile gehörig auf den Senkel, können sie nicht mehr hören. Mir geht's so ein bisschen mit dem Begriff Purpose so. Und ich glaube, im Kern sind die beiden Begriffe nicht weit voneinander weg. Mhm. Sie adressieren nur unterschiedliche Ebenen desgleichen. Weil Nachhaltigkeit beinhaltet ja ausgewiesenermaßen Klima, Umwelt, aber auch Gesellschaft, soziale Ziele. Die SDGs, die 17, die ein Großteil dieser Social Development Goals sind sozialer Natur, sind gesellschaftlicher Natur. Und insofern glaube ich, dass die Ausrichtung, also wo soll's hingehen, die wird aus meiner Sicht sehr gut durch solche Formulierungen wie die Social Development Goals, letztendlich durch das Thema Nachhaltigkeit gestiftet. Und Purpose ist eine Sache, die kann geschehen, wenn wirklich Unternehmen das auch annehmen und versuchen umzusetzen. Weil dadurch ja letztendlich Ziele definiert werden, die sowohl Unternehmen zukunftsfähig machen, aber auch gut sind für die Welt. Und da sind wir bei Purpose, ne? Also etwas machen, was mich persönlich reicher macht, Personal Growth befördert und gut ist für die Welt. Und da kommen, glaube ich, die Konzepte Nachhaltigkeit, Purpose, das kommt relativ nah zusammen, weil das ist ja so ein bisschen eine Neudefinition von Wachstum auch, ne? Wie sieht guter Wachstum für mich aus? Und Wachstum ist halt nicht the story of more, sondern Wachstum kann auch weniger sein. Gesundes Wachstum in der Natur ist immer eine Balance, so dass im Ökosystem alle Lebewesen quasi miteinander agieren können. Und diese Balance, die haben wir vollkommen aus den Augen verloren. Aber diese Balance, glaube ich, ist zutiefst purpose-stiftend auch. Also diese Balance als Ziel. Auf individueller Ebene, auf der Ebene mit anderen Menschen und für Unternehmen auch.
Weil du es jetzt gesagt hast, schwirrt es mir gerade noch so durch den Kopf. Wir sind, also wir beide, und ich glaube, es geht ganz vielen da draußen auch so von den Hörern, genervt, wenn wir Begriffe einfach zu oft hören. Das ist ja ein Problem. Also, und ich selbst renne ja hier auch durch die Welt und schreie Purpose, 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 um mich selbst zu orientieren. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass manche Leute von dem Wort dann genervt sind. Ja. Als Marketer denke ich mir, nee, muss man so platzieren. Genervtheit gehört dazu, um einfach Merkwürdigkeit zu erzeugen fürs Gehirn. Aber du hast ja schon recht. So eine menschliche Reaktion ist Ablehnung. Hast du einen Weg für dich gefunden, wie man so einen guten Mittelweg finden kann, abseits der Positivierung dieses Themas? Also, weil das ist ja klar, wenn ich diesen Switch schaffe, sagen alle, super. Also wie mit der Solaranlage. Ich habe mir im September Solaranlage aufs Dach bauen lassen. Und Ich habe auch, muss ich ehrlicherweise sagen, ein bisschen persönliches Verständnis gehabt. Aber ein großer Trigger war einfach auch, dass alle in meiner Straße auch Solaranlagen gebaut haben. Und daraus ja so ein Community-Gedanken entstanden ist. Und oh, wie viel Kaffee hast du denn heute produziert und so. Also der ist ja super, was da so entsteht. Also es scheint ja Mittelwege zu geben, die ich vorher auch noch nicht entdeckt habe. Hast du da ein paar Lösungen?
Ja. Also ich glaube, große Worte beinhalten immer die Gefahr, dass letztendlich Leute von großen Worten genervt werden. Und es geht ja auch nicht um die Worte. Also es geht, glaube ich, nicht um das Wort Purpose und es geht auch nicht um das Wort Nachhaltigkeit, sondern es geht um den Bedeutungsinhalt, der für uns dahinter steht. Deswegen ist meine Herangehensweise, so oft wie möglich die großen Worte zu vermeiden. Weil ich finde, man kann eine ganze Stunde über Nachhaltigkeit reden, ohne einmal das Wort Nachhaltigkeit in den Mund genommen zu haben. Und Ähnliches kann ich mir für Purpose vorstellen. Ja. Das heißt, meine Herangehensweise ist, immer letztendlich auszuhandeln, worum geht's eigentlich? Ne? Was ist eigentlich das Ziel des Austausches? Und auch für Unternehmen. Es geht um Zukunftsfähigkeit. Es geht um Konkurrenzfähigkeit, es geht um Abgrenzung gegenüber Konkurrenten, es geht um Mitarbeitergewinnung und Bindung. Und da jetzt habe ich nicht einmal Nachhaltigkeit gesagt, aber ne, das Mittel, um das zu erreichen.
Und das jetzt mit, noch in eine Geschichte verpackt.
Das ist mit nachhaltigen Themen verbunden. Und ich glaube, die Krux ist ein bisschen, der Marketingmensch hat ja immer so, möchte neue Worte kreieren. So, ne? Die Halbwertszeit von Worten ist sehr kurz. Und das lenkt aber auch manchmal ab, wenn ich so eine langfristige Bestrebung habe. Ich weiß, dass jetzt zum Beispiel Diskussionen da sind. Ne? Soll Nachhaltigkeit abgelöst werden durch ein anderes Wort? Und ich glaube, darum geht's gar nicht. Ne? Und das lenkt auch manchmal wirklich von der übergeordneten Bestrebung ab. Deswegen, ich plädiere dafür, über Inhalte zu reden und nicht über Hülsen. Auf die kann man dann hinterher zurückkommen. Ne? Wie wollen wir das Ganze nennen?
Ich glaube, ein großer Teil ist eben auch, was wir schon auch besprochen haben, Narrativ zu bilden und eine Glaubwürdigkeit für das Narrativ auszuprägen irgendwie. Und ich bin bestimmt weit davon entfernt, ein Fan von Trump zu sein. Aber diese kruden Geschichten, die der da auch in so einen Claim verpackt, eins kann man ihm ja nichts vorwerfen. Er war immer in dem glaubwürdig, leider, was er gemacht hat. Egal, ob es jetzt das 2%-Ziel für die NATO ist oder so. Er war immer sehr glaubwürdig in den Sachen, die ich nicht teile, aber in den Sachen war er sehr glaubwürdig. Oder auch Gregor Gysi, ja, für mich ist ja auch, der ist politisch weit weg von mir, aber der hat die Zeit, wo ich auf diesem Erdball lebe, immer das Gleiche gemacht. Ich konnte den greifen, der stand für Glaubwürdigkeit, für Sicherheit. Und ich glaube, das ist auch eine Riesengrundlage, um so ein Thema einfach auch glaubwürdig zu spielen, wie jetzt deine Person, wenn die Leute mitkriegen durch deine Social-Media-Profile und so, dass du dich wirklich mit dem Thema tiefgründig beschäftigst und auch daraus eine Überzeugung entsteht, auch bei den anderen, wenn die das Zeug lesen, dann ist, glaube ich, Glaubwürdigkeit ein Riesentrigger, weil auch du wirst ja vielleicht in einem Konkurrenzumfeld Leute haben, die sich jetzt Nachhaltigkeitscoach nennen, und einfach nur jetzt den Kapitalfluss sehen und eigentlich gar keine Ahnung davon haben oder intrinsisch überhaupt nicht motiviert sind, sondern die wollen einfach nur die Kohle abschöpfen, oder? Gibt's so eine Leute da gar nicht?
Also ich glaube, jeder Kunde findet letztendlich die Beratung,
den er verdient hat.
Passt, die er verdient hat und die zu ihm passt. Und es ist so ein Matching-Prozess, der manchmal auch mit Fehlschlägen leben muss. Aber bei dem, was du jetzt gesagt hast, sind wir ja wieder letztendlich bei Werten, beim Thema Glaubwürdigkeit. Und für mich ist zum Beispiel sowas wie glaubwürdig sein, ist so ähnlich wie Loyalität oder auch quasi so für eigene Sachen einstehen und das nach außen auch sagen, ist total wichtig. Wenn ich das nicht mache, und manchmal gelingt mir das nicht, das zu machen, fühle ich mich schlecht. Ich glaube aber gleichzeitig in vielen Unternehmen fehlt genau das. Jemand, der bewusst sagt, für ein bestimmtes Thema stehe ich hier und ich verhalte mich auch so. Und damit wird der Wert wird mit Leben gefüllt. Am Beispiel einer Person. Und es mangelt uns schon in Teilbereichen an, gerade auf der Führungsebene, an Menschen, die genau das machen. Also die quasi bewusst aufstehen, einstehen, machen. Und selbst wenn sie mal eine schlechte Entscheidung treffen, sagen, ja, das habe ich so gemacht, das war nicht gut. Und dadurch lerne ich auch. Und wir leben aber, glaube ich, schon teilweise in der Welt, wo quasi Fehlschläge nicht akzeptiert werden oder wo es wichtig ist, sich immer so ein bisschen neu zu justieren, allein wenig Angriffsfläche zu bieten. Und das ist halt, glaube ich, nicht förderlich, wenn es darum geht, das Thema Nachhaltigkeit als Wert voranzutreiben und auch als Vorbild ein- und aufzustehen für bestimmte Sachen. Ja, Punkt. mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Jan, zwei Sachen noch. Mhm. Hast du irgendwie für jemand, der jetzt abseits von dem, was wir jetzt an Gespräch hatten, sich informieren will zu dem Thema Nachhaltigkeit, ein paar Buchempfehlungen oder Audioempfehlungen, was man sich anhören könnte oder lesen könnte, um da noch tiefer in das Thema einzusteigen?
Das hängt natürlich sehr von der Präferenz deiner Zuhörer und Zuhörerinnen ab, weil es gibt natürlich auf der fachlichen Ebene, könnte man sich sehr intensiv mit der Regulatorik auseinanderzusetzen. Ich kann aber jetzt schon sagen, das macht nicht so richtig viel Spaß, wenn man das so abends im Bett
kann
liest.
Kann ich ahnen,
so.
Ja.
Das funktioniert nicht. Meine Empfehlung wäre so ein bisschen für sich mal zu reflektieren, was am Thema Nachhaltigkeit sind vielleicht Themen, wo die Interesse bei mir wecken. Und das kann was Soziales sein, das kann was sein wie Inklusion, wie Diversität. Das kann aber auch was im Bereich von Klima oder Umwelt sein, wo man das Gefühl hat, boah, das ist eigentlich super interessant, aber ich kenne mich da nicht so aus. Und dann ist es eigentlich der wichtigste Schritt ist, mutig sich damit zu beschäftigen. Also Zeit einzuplanen, zu sagen, boah, ich tippe das einfach mal bei ChatGPT ein oder such bei YouTube Clips. Und es gibt aus meiner Sicht en masse, also das die Herausforderung ist nicht, gute Sachen zu finden oder gute Reads oder gute Beiträge. Ich persönlich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Maya Storch. Die hat super Clips auch. Die erklärt große Zusammenhänge, ist eine unglaublich intelligente Frau. Kann ich nur empfehlen zum Thema Transformation, Otto Scharmer, Theory U. Dann gibt's von Frederick Laloux, Reinventing Organizations. Es gibt das Format The Week. Also es gibt so viele Sachen, über die man stolpert. Und ich würde einfach so, dort, wo man merkt, oh ja, das spricht mich an von der Aufbereitung, dort einfach weitergehen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bevor ich jetzt von oben herab irgendwelche Buchtipps oder,
ja, eine schöne,
oder quasi Bücher gebe.
Eine schöne Empfehlung und Eigenständigkeit und einen eigenen Sinn zu haben, macht ja auch total Sinn, ja, in dem Zusammenhang. Jan, die letzte Frage, wenn Leute jetzt gesagt haben, Jan, das ist aber ein Typ, der ist mir sehr nah, also der ist mir sympathisch. Da würde ich mir ganz gerne mal Rat und Tat holen von ihm. Wie erreicht man dich?
Mann erreicht mich natürlich sehr gerne über LinkedIn.
Also auch Frau.
Frau und Mann erreicht mich sowohl über LinkedIn, über mein Profil, Jan Zöller, über HR4Green, über die Unternehmenspage, über E-Mail jan.zöller@hr4green.com oder über dich. Du wirst wahrscheinlich weiterleiten zu mir.
Genau.
Ich freue mich vor allen Dingen auch über kontroverse Austausche, Sachen weiterzuentwickeln, weil mein Thema ist ein Schnittstellenthema. Deswegen ist mein Ziel so, Schnittstellenpartner auch zusammenzubringen. So.
Alles klar. Okay, Jan, dann danke. Also mein Horizont hast du wieder total erweitert. Also wie jeder Talk hier meinen Horizont total erweitert. Und wir werden sowieso, habe ich so das Gefühl, noch das eine oder andere Mal uns über den Weg laufen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Danke für deine Zeit und hab noch einen schönen Resttag, mein Lieber. Tschüss.
Danke für die Einladung. Ciao.